Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gilt als das Land mit dem teuersten Gesundheitssystem der Welt. Und dennoch wütet Covid-19 nirgendwo sonst so stark wie in den USA. Immer noch. Die Weltmacht Nummer 1 kriegt das Virus nicht in den Griff. Woran das liegt, darüber sprechen wir gleich. Und auch das zweite Thema hat heute USA-Bezug. Twitter, Reddit, Twitch, YouTube und jetzt auch ein bisschen Facebook. Auf einmal gehen die sozialen Netzwerke gegen Rassismus auf ihren Plattformen vor und machen dabei auch vor Donald Trump nicht Halt. Die Hintergründe in der Tag an diesem Dienstag, den 30. Juni 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Jan Bösche in Washington ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Jan.
Hallo.
Von wann bis wann genau war bei euch in Washington DC eigentlich Lockdown?
Ja, der Lockdown ist im Prinzip immer noch ein bisschen bei uns vorhanden. Wir haben in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt es aufgeweitet, aufgelockert. Aber DC gehörte mit zu den ersten, die einen Lockdown verhängt haben und dann auch ganz vorsichtig wieder geöffnet haben. Also hier bei uns zum Beispiel ist gerade der Status, dass Restaurants wieder geöffnet haben. Zum Takeout, also zum mit nach Hause nehmen, schon länger. Jetzt auch dürfen sie 50% ihrer Stühle und Tische im Restaurant benutzen. Aber das ist natürlich noch keine ganze Öffnung, sondern das ist wirklich nur so eine teilweise Öffnung. Und man sieht das auch hier bei mir vor dem Fenster, die Massachusetts Avenue. Noch immer sehen wir weniger Verkehr, auch an Werktagen. Die Leute arbeiten eher von zu Hause aus. Also der Lockdown, wenn auch gelockert hier in Washington, ist immer noch vorhanden und Corona bestimmt hier immer noch den Alltag.
Also im Prinzip vielleicht ein bisschen nach hinten Zeit versetzt, aber ganz ähnlich, auch so vom Fahrplan eigentlich, wie bei uns in Europa, oder?
Ja, ähnlich wie bei euch in Europa, mit ähnlichen Auswirkungen natürlich, ähnlichen Debatten wie in Deutschland. Also immer wieder, wenn neue Fälle auftauchen, die Frage, wie dann darauf reagiert werden soll. Experten vergleichen die Situation hier bei uns im Nordosten der USA streckenweise schon mit der Situation auch in vielen europäischen Ländern, ja.
Tja, ich kann mich noch gut erinnern zum Höhepunkt der Krise in New York. Wir haben ja ständig geguckt auf den einschlägigen Internetseiten. Da hatten die USA so rund bummelig 30.000 Fälle, meine ich, täglich in den USA. Dann ging es langsam runter. Aber jetzt explodieren landesweit die Fallzahlen. Gestern fast 45.000 Fälle in den USA. Die sind logischerweise nicht bei euch. Wo sind die? Wo kommen die her?
Ja, das ist ganz interessant zu sehen, wenn man sich eine Karte der Vereinigten Staaten anguckt. Diese neuen Fallzahlen sind wirklich dort zu finden, wo es am Anfang nicht so viele Probleme gab. Also besonders in den südlichen Bundesstaaten, zum Beispiel Texas, vor allem Florida sehr betroffen, Mississippi, Alabama, South Carolina, das sind alles Bundesstaaten, auch Landkreise, die jetzt orange oder rot eingefärbt sind. Wir hören auch aus Kalifornien, ein Bundesstaat, der am Anfang auch betroffen war, der dann aber das Problem relativ gut im Griff hatte. Auch dort steigen die Fallzahlen wieder an. Mhm. Und diese Fallzahlen sorgen jetzt dafür, dass am Ende sogar die Zahl der die Gesamtzahl der USA ansteigt. Das war für einige Zeit, in der Zwischenzeit gab es dieses falsche Gefühl von Sicherheit, weil die Gesamtzahl runtergegangen ist in den USA. Aber Experten haben schon darauf hingewiesen, dieser Rückgang liegt daran, dass, weil New York das Problem so gut in den Griff bekommen hat und die Fallzahlen dort so stark sinken, dass die Zuwächse in anderen Bundesstaaten das nicht aufwiegen können. Mhm. Da sind wir jetzt drüber hinaus. Jetzt ist es wirklich so, dass diese Zuwächse, diese hohen Fallzahlen im Süden dafür sorgen, dass auch die Gesamtzahl der USA steigt.
Das heißt, in Kalifornien, da ist sogar schon sowas wie eine zweite Welle und die anderen Staaten, die du jetzt beschrieben hast, Texas, Florida, Mississippi und so weiter, die erleben im Prinzip jetzt gerade erst sozusagen überhaupt ihren ersten Peak.
Genau, die erleben ihren Peak und reiten auf der Welle. Die Welle ist ja auch so ein Bild, wo auch Experten sich gerne streiten. Ist das schon die zweite oder ist das noch der Ausläufer der ersten? Also diese Bundesstaaten haben später angefangen, aus verschiedenen Gründen, teilweise weil New York natürlich als ein internationales Drehkreuz sehr viel eher betroffen war als jetzt die eher ländlicheren Gebiete. Dann kommen natürlich solche Fragen auch dazu, wie intensiv ist getestet worden, eine ganz wichtige Frage. Und dann natürlich auch die Frage, wie lange brauchen die Fälle, bis sie in diesen Bundesstaaten ankommen. Es gibt viele Gründe, aber jetzt ganz eindeutig akut ist das Corona-Problem in den Südstaaten.
Mhm. Gut. Wenn wir jetzt mal auf genau diese Südstaaten schauen, hatten die denn auch die ganze Zeit Lockdown, als wir zum Beispiel diese schlimmen Bilder in New York hatten? War da auch schon das öffentliche Leben runtergefahren?
Nicht in dem Maße, wie es empfohlen worden war und nicht in dem Maße, wie es hier im Nordosten der USA gemacht wurde. Und das ist jetzt ja auch der politische Streit. Viele, besonders republikanische Gouverneure, waren der Ansicht, dass sie hier weit entfernt von New York nicht so streng die Wirtschaft lahmlegen müssen. Teilweise aus ganz, ganz wirtschaftlichen Gründen, also in Florida zum Beispiel Spring Break, also die Frühlingsferien, ein wichtiger Umsatz für die Tourismusindustrie. Da waren die Strände gefüllt mit Leuten in dem Moment, wo in New York das öffentliche Leben zum Erliegen kam. Schon da haben Experten gesagt, das ist eine falsche Politik, das wird sich rächen, und das hat sich dann eben halt auch bewahrheitet. Diese Frühlingsferien in Florida waren dann sozusagen ein Herd, von dem aus denn die Leute in andere Bundesstaaten wieder gereist sind und den Virus da mitgenommen haben. Also das war ein großes Problem. Das hatte teilweise ganz pragmatische Gründe. Gouverneure haben gesagt, ich habe in meinem Bundesstaat nur ganz wenig Fälle. Ich kann jetzt hier nicht einfach allen Unternehmern erklären, dass sie zumachen sollen.
Kann man ja auch irgendwie verstehen.
Einnahmen verzichten sollen.
Wenn du wenig
genau,
Fälle hast.
Eine pragmatische Reaktion darauf, die jetzt aber natürlich dazu führt, dass der Lockdown in vielen Fällen sehr kurz war und jetzt frühzeitig wieder aufgemacht wurde und jetzt wir eben halt sehen, dass die Fallzahlen so stark steigen.
Du hast es ja auch schon angedeutet, das waren zuerst demokratische Gegenden, wo das Virus stark war. Jetzt sind es republikanische Gegenden, nirgendwo sonst. Vielleicht, wenn man mal von Brasilien, wo Bolsonaro das Zepter in der Hand hat, absieht, wird das Virus ja so stark politisiert wie in den USA, eben auch durch Donald Trump und seinen Umgang damit. Deswegen wurde ja am Anfang auch immer eben gerne darauf verwiesen, dass es ja vor allen Dingen demokratische Staaten sind. Ändert das jetzt die Lage, wo jetzt vor allen Dingen tatsächlich das in republikanischen Gegenden unterwegs ist?
Ja und nein. Es zeigt sich hier dran die politische Spaltung der USA, die wir in so vielen Fällen immer wieder sehen. Also die dicht bevölkerten Gebiete an den Küsten hier im Osten oder auch im Westen der USA sind eher demokratisch dominiert oder demokratisch regiert. Auch viele Ballungszentren im Land sind demokratisch regiert. Und natürlich sind Ballungszentren die Stellen, wo wir so einen Ausbruch wie den Corona-Ausbruch zuerst und am heftigsten erleben. Insofern hatte man natürlich den Eindruck, dass besonders demokratisch regierte Gebiete betroffen sind. Jetzt haben wir das Land erreicht, eher republikanisch regiert, und jetzt müssen republikanische Gouverneure damit umgehen. Und das zeigt natürlich auch, dass die mehr oder weniger intensiv damit umgehen. Wir hatten einen Fall zum Beispiel, der republikanische Gouverneur von Ohio war von Anfang an stark mit dabei zu sagen, wir müssen etwas unternehmen. Er hat Unternehmen geschlossen, er hat Restaurants geschlossen, wurde dafür teilweise in seiner Partei auch kritisiert, aber wird jetzt damit belohnt, dass Ohio kein Krisenherd ist. Während andere Gouverneure, besonders im Süden, eher auf das Thema Freiheit und Selbstbestimmung gesetzt haben und jetzt eben halt mit diesen hohen Fallzahlen zu tun haben und jetzt versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Also Arizona zum Beispiel sind jetzt gerade Bars, Kinos und Sportstudios wieder geschlossen worden, nachdem der Bundesstaat über 3.800 neue Corona-Fälle pro Tag registriert hat. Texas, Florida, Kalifornien drehen teilweise ihre Öffnungen wieder zurück, um damit umzugehen. Aber am Ende, ganz interessant, diese parteipolitische Spaltung ist in der Frage, soll man eine Maske tragen oder nicht.
Und das ist tatsächlich immer noch so. Man erkennt im Prinzip am Tragen der Maske einen Menschen, ob er Demokrat ist oder Republikaner, überspitzt formuliert.
Überspitzt formuliert kann man das so sagen. Es ist es sagt viel aus über die Vereinigten Staaten und die politische Kultur hier, dass selbst die Frage, wie man mit einer Pandemie umgeht, politisiert wird. Und das Maskentragen hat sich zu einem Symbol entwickelt. Die Experten hier sagen, es ist ein wichtiger Baustein. Haltet Abstand, wascht euch die Hände und tragt eine Maske. Und in vielen demokratisch regierten oder demokratisch dominierten Gebieten wird das auch getan. Und für viele Republikaner ist das eher ein Zeichen, ein Symbol der Unfreiheit. Man wird gezwungen, eine Maske im Gesicht zu tragen. Und es gibt Umfragen, die eben halt wirklich zeigen, dass je nachdem, wie politisch ausgerichtet ein Amerikaner ist, desto mehr oder weniger trägt er eine Maske, desto schlimmer oder weniger schlimm empfindet er diese Krise. Und das macht es natürlich für die Gesundheitsexperten schwierig, in den einzelnen Bundesstaaten solche Regeln durchzusetzen, weil eine Maske nicht zu tragen, ist dann ein Zeichen der eigenen, der persönlichen Freiheit.
Mhm. Sieht man ja auch an den Präsidentschaftskandidaten. Joe Biden sieht man eigentlich fast immer mit Maske. Donald Trump hat, glaube ich, noch nie eine Maske getragen. Weißt du besser als ich. Wenn wir jetzt darauf allerdings schauen, wen das Virus trifft, wissen wir mittlerweile, gehört zum Allgemeinwissen, dann trifft es vor allem ältere Menschen proportional stärker als jüngere Menschen. Wir wissen auch, dass ältere Menschen eigentlich ja deutlich häufiger Donald Trump bzw. die Republikaner wählen als jüngere. Das heißt, die Zielgruppe von Donald Trump ist eigentlich besonders gefährdet. Wirkt sich das irgendwie aus?
Eine interessante Sichtweise. Wir sehen jetzt diese neuen Fallzahlen, besonders im Süden, überproportional eher jüngere Menschen betroffen, was das, dieses Bild auch wieder ein bisschen durchmischt. Ich wäre vorsichtig, jetzt zu sagen, schützt Donald Trump seine Wähler hier mehr oder weniger durch sein Verhalten. Ich glaube, sein Antrieb lag eher woanders. Er lag eher im politischen Denken. Donald Trump ist in dieses Jahr gestartet mit einer sehr guten Wirtschaftslage, mit einem sehr guten Arbeitsmarkt und damit wollte er diese Wahl gewinnen. Er hatte quasi sein Wahlkampfthema fertig, seine Politik für die Wahlen im November ausgerichtet und die Corona-Krise hat ihm da jetzt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Arbeitslosigkeit stark gestiegen und jetzt sucht er sozusagen wieder festen Grund unter den Füßen und sein Angehen ist eben halt zu sagen, diese Krise klein zu reden, die Wirtschaft so schnell wieder zu öffnen, Läden, Restaurants wieder starten zu lassen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um dann im November sagen zu können, dass man sich wieder in einem Aufschwung befindet. Das ist im Prinzip sein Hauptanliegen, das dann eben halt auch von seiner Regierung unterstützt wird. Wir sehen das beim Vizepräsidenten, der jetzt in diesen Tagen vorsichtig rumrudert und sagt, wir müssen mehr unternehmen. Auch mal Gouverneure lobt, die nicht so schnell öffnen, wie eigentlich geplant. Es klang vor Wochen noch anders aus dem Weißen Haus. Da war der Druck in die Regionen, macht wieder auf, kurbelt die Wirtschaft wieder an.
Mhm. Ändert sich das jetzt nicht dadurch, dass sich das sozusagen verlagert? Also irgendwann, ich meine, jetzt muss ja langsam auch die Regierung sehen, dass es möglicherweise nichts wird mit einer schnellen Öffnung der Wirtschaft, weil das Virus eben immer weiter grassiert, wenn man nichts tut.
Ja, man sieht das an dem Vorgehen eher von Mike Pence, dem Vizepräsidenten, als vom Präsidenten. Am Freitag gab es die erste Pressekonferenz seit Wochen von der Corona Task Force im Weißen Haus wieder. Also man muss sich das vorstellen, es wurde auf nationaler Ebene im Prinzip offiziell von der Regierung über Wochen gar nicht mehr thematisiert, was man mit dieser Corona-Krise jetzt machen möchte. Das hat sich jetzt wieder geändert und das ist sicherlich auch eine Reaktion auf diese gestiegene Fallzahlen, dass diese erste Hoffnung, dass man, sobald man New York im Griff hat, das Land im Griff hat, dass sich das halt nicht bewahrheitet hat.
Was ist eigentlich dran an Trumps Narrativ, dass die hohen Fallzahlen daher rühren vor allem, dass in den USA mittlerweile, was ja stimmt, eben einfach sehr viel mehr getestet wird als in anderen Ländern.
Das ist sein Argument. Er hat ja auch gesagt, er habe seine Mitarbeiter aufgefordert, weniger zu testen, um weniger Fälle zu haben. Das Weiße Haus hat anschließend gesagt, er habe das im Scherz gemeint. Er hat dann aber wieder gesagt, dass er nicht scherzen würde. Das Narrativ, die Erzählweise ist da auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil ja alle Experten sagen, je mehr man testet, desto besser kann man diese Krise unter Kontrolle Kontrolle haben. Es wird mehr getestet, aber Experten verweisen immer wieder darauf, dass diese gestiegene Fallzahlen nicht nur mit Tests zu tun haben, sondern auch zum Beispiel unterfüttert werden durch Zugänge in Krankenhäusern, dass mehr Leute wirklich in Krankenhäuser eingeliefert werden, dass wir in Texas zum Beispiel in einigen Regionen jetzt schon wieder Probleme haben, weil Krankenhäuser an ihrer Belastungsgrenze sind. Das alles hat nicht nur mit mehr Tests zu tun. Also der Versuch des Präsidenten, das Ganze sozusagen als eine statistische Frage herunterzuspielen, das funktioniert nicht. Da sieht die Situation vor Ort anders aus.
Jan, eine abschließende Frage habe ich noch. Ein Präsident, der in Bezug auf Corona ja wirklich immer noch weiterhin in jegliche Richtung blinkt. Ein Virus, das weiterhin außer Kontrolle in den USA ist, zumindest in Teilen des Landes. Was steht den Vereinigten Staaten da noch bevor? Wovon gehen die Experten aus?
Ja, die große Frage ist die Krisenbewältigung, die hauptsächlich auf regionaler Ebene getan werden muss. Das Problem ist, dass Bundesstaaten und Städte Einnahmeausfälle haben. Die wichtige Frage ist hier in Washington, wie man denen hilft. Das ist aber auch wieder eine Frage, die sehr parteipolitisch diskutiert wird. Die Demokraten wollen helfen, die Republikaner wollen nicht helfen. Dann darauf aufbaut natürlich die Frage des wirtschaftlichen Aufschwunges. Alle die jetzt auch zur Vorsicht mahnen, wissen natürlich, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt werden muss, dass viele Hilfsprogramme für Arbeitslose, für kleine Unternehmen im Juli, im August auslaufen. Das heißt, hier auch wieder die Frage, wie macht man da weiter? Wie viel Geld stellt man weiterhin zur Verfügung? Auch das parteipolitisch gesehen in einem Wahljahr schwierig zu entscheiden. Und dann ist natürlich die grundlegende Grundfrage für die Vereinigten Staaten, wie für alle Länder, wie lange dauert das noch an und wie schlimm, wie schwer wird der wirtschaftliche Schaden sein? Also für wie viele Jahre wird man mit den Folgen dieser Krise kämpfen müssen? Die Hoffnung der Regierung, dass das Ganze im Herbst schon wieder abklingt und im nächsten Jahr alles schon wieder in Butter ist, ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Die Frage ist dann natürlich, wie lange wird das dauern? Und die entscheidende Frage, um jetzt den Sack zuzumachen, was die Wahlen angeht im November, wem trauen die Wähler am ehesten zu, diesen Aufschwung wieder herbeizuführen, diese Krise in den Griff zu kriegen? Eher Joe Biden, dem erfahrenen früheren Vizepräsidenten, oder eben halt doch Donald Trump, der, wenn auch alle Umfragen schlecht aussehen, wenn es um Wirtschaftskompetenz geht, von einer Mehrheit der Wähler immer noch als wirtschaftskompetenter gesehen wird.
Jan, vielen Dank.
Gerne.
Es gehört mittlerweile ja fast schon zur Standarderzählung, zum Standardwissen dazu. Die sozialen Medien, insbesondere Facebook und Twitter, haben beim überraschenden Wahlsieg von Donald Trump vor 4 Jahren eine nun ja Rolle gespielt, sagen wir es mal so. Über ihre Kanäle wurden die unzähligen Lügen, Halbwahrheiten, Beleidigungen der Internet-Trolle millionenfach weiterverbreitet, bis dann irgendwann doch irgendwas hängen blieb bei Hillary Clinton, Trumps Gegenkandidatin. Und der Ober-Internet-Troll, das war und ist der damalige Kandidat und heutige Präsident höchst selbst, Donald Trump. 4 Monate sind es jetzt noch bis zur Wiederwahl der möglichen. Und die Fragen an die sozialen Netzwerksbetreiber werden lauter, wie denn jetzt dieses Mal umgehen mit dem Hater in Chief. Und immer mehr Plattformen, die geben gerade tatsächlich Antworten drauf. Schauen wir uns die Lage mal genauer an mit Johannes Kuhn, unserem Netzexperten im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Hallo Johannes.
Hallo.
Fangen wir an mit Trumps bevorzugten Medium, Twitter. Die haben den Anfang gemacht und haben Trumps Tweets mit Warnhinweisen versehen. Was ist genau wann vorgefallen?
Ja, Twitter, sage ich mal, seit Ende Mai hat sich da stark etwas geändert, nämlich diese Debatte, du hast es ja gesagt, diese Debatte, wie geht man mit den Trump-Tweets um? Auch die Frage, wenn man es historisch betrachtet, wie groß war der Anteil von Twitter im Sinne von, dass das sein Medium war, aber auch von Facebook im Sinne von, dass sie da 2016 eine sehr starke und sehr gezielte Kampagne gefahren haben, um auch Wähler zu demobilisieren, das ist ja schon ganz lange. Und seit Ende Mai, sagt Twitter, es hat man sozusagen einen Gang raufgeschalten. Das ging los, dass Donald Trump getwittert hatte, Briefwahl führt zu Wahlbetrug oder leistet Wahlbetrug-Vorschub. Und dann erschien da ein Fact-Checking-Hinweis mit einem Link zu Fakten über die Briefwahl. Mhm. Und später bei den Protesten rund um die Tötung von George Floyd gab es dann auch Gewaltandrohungen. Wenn die Plünderungen losgehen, geht auch das Schießen los, twitterte Trump. Und da war dann auch ein Hinweis dabei. Da hieß es dann, ja, das ist ein Gewaltaufruf. Der dürfte dann auch nicht mehr unkommentiert weiterverbreitet werden, also nicht mehr einfach geretweetet werden. Und das hat natürlich Trump nicht besonders gefallen. Jetzt diskutiert man noch intensiver darüber quasi, wie man die Social Networks, die sozialen Netzwerke dort reguliert, ob man sie verantwortlicher macht für den Content. Da gibt es von beiden politischen Seiten Interessen dran, aber natürlich hat man jetzt bei Twitter die Konservativen sehr stark auf sich aufmerksam gemacht und Facebook hat da eine andere Strategie gefahren, hat nämlich gesagt, das wollen wir eigentlich nicht, zuerst zumindest.
Mhm. Wie begründet Facebook das?
Ja, Facebook sagt sozusagen, die Menschen sollen es selber sehen, denn letztendlich muss man die Positionen, die Verantwortlichkeit für die Positionen, die Menschen haben, die Macht haben, kann nur entstehen, wenn die Menschen drauf gucken und das auch öffentlich sehen können. Das war Mark Zuckerbergs Antwort sozusagen auf die Twitter-Policy. Das hat aber auch ihm in der eigenen Firma damals sehr viel Gegenwind beschert und auch öffentlich. Da haben sich wirklich dann Mitarbeiter, was bei Facebook sehr selten ist und generell bei den Tech-Firmen sehr selten ist, haben da auch sich öffentlich geäußert und gesagt, nein, damit stimme ich nicht überein. Da gab es dann auch zahlreiche interne Meetings, aber lange Zeit hat Zuckerberg wirklich daran festgehalten, anders als Twitter, ist ja auch Facebook nicht dazu übergegangen, politische Werbung komplett zu verbieten, sondern man sagt, es gibt ein Verzeichnis, wo alle Anzeigen drin sind, aber wir wollen da keine Grenzen machen. Es ist natürlich auch sehr profitabel, weil eigentlich jetzt im Wahljahr jeder Kandidat mehr oder weniger über Facebook versucht, seine Zielgruppe zu finden.
Aber ist es nicht auch irgendwie nachvollziehbar, wenn eine Plattform, die ja letztendlich vor allen Dingen erstmal ein Infrastrukturbereitsteller ist, sagt, sie kann nicht gleichzeitig auch Schiedsrichter der öffentlichen Meinungsbildung sein, gerade in so einer wichtigen Sache wie einer Präsidentschaftswahl?
Ja, es ist eine schwierige Frage, denn de facto legt man ja schon den Finger auf die Waage sozusagen, denn man weiß ja nicht, wie der Algorithmus funktioniert, man weiß aber, dass er sozusagen bestimmte Inhalte, die für sehr viel Interaktion sorgen, bevorzugt. Also es gibt ja schon eine Form von Steuerung. Wie aktiv man das macht oder nicht, ist so eine andere Frage. Aber es gibt ja weder in den USA, wo man ja immer agitiert mit freier Meinungsäußerung, ist aber gleichzeitig eine private Plattform, darf man nicht vergessen. Wenn da Terrorvideos gelöscht werden und Terrorpropaganda gelöscht werden, dann sagt niemand was. Jetzt natürlich, wenn es dann um US-Politik geht, ist das Ganze stark politisch gefärbt. Und da muss man auch sagen, dass es mit Joel Kaplan einen Manager gibt bei Facebook, der sich da sehr stark dafür gemacht hat in den letzten Jahren, da die Konservativen nicht zu sehr, die Republikaner nicht zu sehr zu verärgern und eher sozusagen die Hände davon zu lassen, was aber auch Facebook gleichzeitig viel Kritik eingebracht hat.
Du sagst es, Facebook macht sich einen schlanken Fuß, kriegt dafür natürlich Kritik, aber die Frage am Ende, kommen Sie damit durch? Kommen Sie?
Ja, das wird man jetzt sehen. Es gibt jetzt diese neue Kampagne Stop Hate for Profit. Da sind Werbekunden ausgestiegen, zumindest zeitweise. Unilever, Adidas, Coca-Cola, Verizon, Starbucks sind zum Beispiel dabei. Insgesamt 240 Firmen, die gesagt haben, wir machen keine Werbung bei Facebook.
Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Firmen, sondern das sind ja richtige Schwergewichte.
Genau, das sind Schwergewichte, aber man muss auch sagen, gleichzeitig haben nicht alle gesagt, das wurde dann auch nachgefragt von US-Journalisten, nicht alle haben gesagt, haben spezifiziert im Sinne von Instagram gehört ja zum Beispiel auch zu Facebook, ist ja für viele Werbetreibenden sehr viel attraktiver inzwischen als Facebook selber. Da gab es zum Beispiel von einigen keine Auskunft, ob das dann dabei ist. Einige haben auch gesagt, wir machen das jetzt den Juli über und gucken dann oder bis Ende des Jahres. Gleichzeitig muss man sagen, wegen Corona sinken natürlich auch die Werbebudgets. Da wurde schon vermutet, dass es auch ein bisschen, man sich auch einen schlanken Fuß macht im Sinne von, ja gut, man gibt weniger Geld aus und sagt dann, ja, aber es war wegen Facebook. Aber um es mal in Zahlenverhältnis zu bringen, weil ich glaube, Zahlen sind bei dem Thema sehr wichtig. Unilever zum Beispiel hat in den USA 42 Millionen Dollar im vergangenen Jahr für Facebook-Werbung ausgegeben. Das ist viel Geld. Aber jetzt gucken wir uns den erwarteten Umsatz für das Quartal, das heute endet, bei Facebook an. Und der liegt bei 16,4 Milliarden Dollar.
Okay.
Und insgesamt ist es eben so, dass Facebook nicht anders als zum Beispiel Fernsehen oder früher Zeitungen, nicht von diesen großen Kunden abhängig ist. Ben Thompson, ein sehr guter Tech-Blogger und Tech-Analyst, hat darauf aufmerksam gemacht, die Top 100 Werbekunden machen 20% des Umsatzes aus bei Facebook. Und die anderen 80% sind der Rest. Also 8 Millionen Werbekunden, das sind oft kleine Shops, also sozusagen ein Boykott. Da wirst du keine 8 Millionen Kunden dazu bringen. Und wenn du in den Longtail gehst, das heißt sozusagen ein Spezialshop, der zum Beispiel Schuhe verkauft, sucht Nutzer, die sich für solche Schuhe interessieren könnten und kann die genau ansprechen, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn Unilever jetzt große Kampagnen stoppt. Wie gesagt, 80% machen den Rest aus der Longtail sozusagen.
Naja, aber andererseits, ein Umsatz von Verlust von 20% ist ja auch nicht nichts, selbst für Facebook. Bewirkt das gar nichts bei Facebook? Da ist ja auch eine öffentliche Botschaft auch dann auch noch dahinter. Wenn man sagt, sei sie jetzt opportunistisch, weil man eh Umsatzeinbußen hat und einem das ganz gelegen kommt, oder sei sie wirklich ideologisch motiviert. Erst einmal macht es doch was mit der Öffentlichkeit und im Umkehrschluss möglicherweise mit dem Konzern. Oder ticken die so nicht? Tickt Mark Zuckerberg anders?
Das wird sich jetzt zeigen. Also es gab ja schon Freitag, ging Mark Zuckerberg online in einem Facebook-Live-Video, kurz nachdem diese Boykotts bekannt wurden, und hat auch Änderungen angekündigt. Also zum Beispiel Labels bei problematischen Aussagen öffentlicher Personen hatte er davor abgelehnt. Jetzt gucken wir mal, wie weit das geht. Bei
den, das wäre so wie Twitter quasi.
Genau, wobei man gesagt hat, die Fälle, die Twitter da markiert hat sozusagen, wären bei Facebook nicht darunter gefallen. Muss man sich angucken. Verbot von Anzeigen mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Wahlwerbung, die versucht, Wähler zu demobilisieren, die soll auch verboten werden. Also man dreht so ein bisschen dran. Gleichzeitig war das aber nicht eine Reaktion darauf, sondern da gab es schon Anfang Juni US-Medienberichten zufolge Diskussionen dazu. Insgesamt ist die Frage, was bedeutet das für das Image und wie wichtig ist das Image? Und das finde ich immer ganz interessant, weil man ja immer sagt, Daten sind das neue Öl. Wenn wir jetzt sozusagen Facebook als Ölkonzern sehen würden, wenn wir zum Beispiel mal in die 80er zurückblicken, Shell und Brent Spar, wo dann plötzlich die Tankstellen, gerade in Europa, boykottiert worden. Das hat ja auch nicht so wahnsinnig viel dann de facto gebracht, und da konnten sogar die Kunden noch andere Tankstellen auswählen. Und wenn ich jetzt sozusagen versuche, gezielt Werbung zu schalten, dann ist einfach im Bereich Social Media Facebook die beste Möglichkeit, da wirklich auch Menschen sozusagen dazu zu kriegen, mein Produkt zu sehen. Und das muss man halt immer sehen, das ist eine unglaubliche Marktmacht, und de facto ist man da schon viel zu weit und viel zu groß, dass es dann die Firma in irgendwelche größeren Schwierigkeiten, sage ich mal, bringen könnte.
Schauen wir nochmal auf die anderen sozialen Netzwerke, die es ja tatsächlich auch noch gibt, jenseits von Facebook und Twitter. Wie positionieren die sich?
Ja, gestern hat Reddit zum Beispiel, ein soziales Netzwerk, das ja hier in Deutschland nicht so stark genutzt wird, aber in den USA sehr, sehr, sehr viele Nutzer hat, hat 2000 Subgruppen gesperrt, unter anderem The Donald mit 700.000 Mitgliedern. Das ist eine sehr, sage ich mal, eine Hardcore-Trump-Fan-Gemeinschaft, die schon während des Wahlkampfs 2016 da sehr, sehr ein Sammelbecken war für Trump-Anhänger, die dann auch in Richtung Extremismus gehen. Andere Firmen, Google zum Beispiel, hat bei politischen Anzeigen Microtargeting erlaubt das nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr genau gucken, ich möchte die Wähler in South Carolina mit weißer Hautfarbe, die die und die Einstellung haben, oder mit schwarzer Hautfarbe, die die und die Einstellung haben, erreichen und spiel denen Anzeigen zu, die dann genau auf sie geschnitten sind. Also das sind so Stellschrauben, an denen man dreht. Facebook ist de facto nicht so weit und die werden eine Menge Geld verdienen mit Wahlwerbung, aber es wird noch einige Male, glaube ich, in diesem Sommer und im Herbst dazu kommen, dass man über Anzeigen reden wird und dass man auch über Aufrufe von Trump reden wird, über Irreführung der konservativen Wahlkampagne von Trump, und Facebook da sich wieder öffentlichen Fragen stellen muss. Die Frage ist, ändert es am Ende was am Profit? Da bin ich mir nicht sicher.
Glaubst du, dass die sozialen Netzwerke wieder so eine entscheidende Rolle über Sieg oder Niederlage bei der nächsten Präsidentenwahl, also in diesem Jahr, spielen werden, so wie 2016?
Ich glaube, ja, aber ich glaube, in diesem Jahr sind die Demokraten besser aufgestellt. In 2016 war schon das Problem, dass Facebook im Sinne von, ich kann wirklich ganz individualisiert Anzeigen ausspielen. Ich kann es auch nutzen, um Wähler zu demobilisieren, nämlich indem ich sage, Hillary Clinton tut ja nichts für dich, und Wähler dann sagen, ja, dann gehe ich eben zumindest zum Beispiel gar nicht zur Wahl. Das hat damals die Trump-Kampagne sehr, sehr viel besser verstanden als Hillary Clinton. Ich glaube, obwohl Joe Biden kein Internetkandidat ist, wissen sie zumindest, dass sie da ein bisschen die Hausaufgaben machen müssen. Ich glaube, unter der Oberfläche gärt da was ganz anderes, und das ist wirklich die Radikalisierung der Menschen über Facebook-Gruppen auch, über WhatsApp-Gruppen, wo auch Facebook sagt, da wollen wir gar nicht rein, das ist privat. Und da findet jetzt ganz viel statt als Reaktion auch auf 2016, als man gesagt hat, wir wollen nicht mehr dieses ganze Öffentliche, sondern wir bevorzugen jetzt Gruppen. Und jetzt findet sozusagen die Radikalisierung in diesen privaten Gruppen statt. Man kriegt keinen wirklichen Einblick, und das ist für das gesellschaftliche Klima natürlich nicht nur in den USA verheerend, und das ist das zentrale Problem, das weit über das, was jetzt bis November passiert, hinausgeht.
Da braut sich was zusammen, und da werden wir dann vielleicht nochmal vertiefend an anderer Stelle drüber sprechen. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Johannes.
Sehr gerne.
dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Dahin können Sie gerne schreiben, wenn Sie Anmerkungen, Kritik oder Lob haben. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.